ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Meist ist Washington weit weg, das goldene Zeitalter aber, das Donald Trump für seine Zeit als 47. US-Präsident ausgerufen hat, strahlt bis in die Mark. Denn er will alle fossilen Brennstoffe, die in den USA schlummern, fördern und verbrennen. Windräder verbannt er. Da wird es hier schwerer, die Klimakatastrophe abzuwenden, zumal Trump auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten wird. RBB24-Reporter Markus Latton hat Reaktionen bei Klimaengagierten in Berlin und Brandenburg eingefangen.
Vertikale Pflanzentürme, in denen man zu Hause Tomaten und Salat anbauen kann. Und das alles ohne Erde. Ressourcenschonend in der Stadt Gemüse produzieren. Eine von vielen Ideen, mit denen Unternehmen nachhaltig wirtschaften wollen, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Hydroponik nennt sich das. Andreas Horn hat zusammen mit seinem Geschäftspartner die Berliner Firma Hydrotower gegründet und will dieses Prinzip auf den deutschen Markt bringen. Horn fürchtet die Folgen der Umwelt- und Klimapolitik unter Donald Trump.
Also im Endeffekt bricht so eine Art Vorbildfunktion weg. Die USA sind da sehr, sehr weit mit Hydroponik. Wir haben uns bei der Gründung an Produkten, an dem Markt in den USA orientiert, weil der schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Und wenn sie aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, ist das schon ein starkes Zeichen, was diese Nachhaltigkeitsbranche auch angeht.
An der Technischen Universität Berlin wird zu Stadtentwicklung und Wasserressourcen geforscht. Auch von der Wissenschaftlerin Grit Bürgo. Direkt betroffen von der neuen US-Regierung seien Klimaschutzprojekte in Deutschland und deren Finanzierung zunächst nicht. Indirekt, so Bürgo, könnten dennoch Auswirkungen zu spüren sein.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt die Prioritäten international anders gesetzt werden, beispielsweise auch Militärausgaben höher werden in Europa, dass dann natürlich bestimmte Fördertöpfe, die eben, sage ich mal, für so zukunftsfreundliche Stadtentwicklungsprojekte bisher da waren, schrumpfen werden. Das kann durchaus sein.
Auch die NGO Germanwatch ist besorgt nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen. Die Organisation setzt sich nach eigener Aussage für globale Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen ein. Laura Schäfer arbeitet dort als Bereichsleiterin internationale Klimapolitik. Sie sagt, viele Fortschritte bei der Eindämmung der Erderwärmung könnten nun rückgängig gemacht werden. Trotzdem, den Umbau zu einer CO2-freieren Energiewirtschaft, so Schäfer, können die USA weltweit gesehen nicht mehr stoppen.
Ganz klar ist ja, dass die Energiewende eine physikalische Realität ist und sich in ganz vielen Ländern weltweit beschleunigt und das unabhängig vom politischen Kurs in den USA. Wir sehen gerade, dass mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Tag in den Ausbau der Solarenergie investiert wird. Und in 2023 waren mehr als 85% der zusätzlich aufgebauten Energiestrukturen erneuerbare.
Für Klimaschutz in Berlin und Brandenburg gelte das Gleiche wie für Europa insgesamt, sagt Laura Schäfer von Germanwatch. Global müssten nun weiter Allianzen für die Reduktion von Treibhausgasen geschmiedet werden.
Reaktionen auf die Klimapläne von Donald Trump hat Markus Latton zusammengetragen. Wenn eine Pandemie oder eine Seuche ausbricht, wird Impfung zum Hoffnungsträger. Aus der Corona-Zeit erinnern wir uns allerdings auch, dass es da zum Streit zwischen Befürwortern und Gegnern kam. Jetzt geht es um die Impfung von Tieren, und zwar zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche. Den Stoff bunkert jetzt das Land Brandenburg, berichtet RBB24-Reporterin Magdalena Dertsch.
750.000 Impfdosen gegen die Maul- und Klauenseuche. So viel Reserve wird es demnächst in einer speziellen Impfbank in Brandenburg geben. Der Impfstoff soll dann bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen aus tiefgefrorenen Konzentraten entstehen. Der verhindert zwar nicht die Infektion, er mildert und verkürzt aber den Krankheitsverlauf. Wann der Impfstoff aber zum Einsatz kommt, wird je nach Lage entschieden, sagt Elke Reinking, Sprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts.
Da würde man auch nicht flächendeckend alle empfänglichen Tiere in Deutschland impfen, um sie vor einer Infektion zu schützen, sondern sich genau angucken im Ausbruchsgebiet. Gibt es da eine Tendenz des Ganzen, sich auszubreiten? Und dann würde man um die schon jetzt bestehenden Zonen oder in dieser Überwachungszone anfangen, die empfänglichen Tiere, also die Klauentiere, zu impfen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Zu viel Vorsicht raten die brandenburgischen Bauernverbände aber bei der Entscheidung, wann und in welchem Umkreis geimpft werden soll. Einen Impfstoff parat zu haben, sei eine sichere Variante. Ganz präventiv zu impfen sei aber nicht so sinnvoll, meint Marlene Hansche vom Landesbauernverband Brandenburg.
Die Tiere zeigen starke Impfreaktionen, weil es halt auch lange keinen Ausbruch mehr gab. Und auch gerade für den Export ist auch der Status MKS-frei ohne Impfung sehr wichtig, wird präventiv nicht geimpft.
Solange aber Deutschland als nicht MKS-freies Land gilt, bleiben strenge Einschränkungen im Transport ohnehin bestehen. Solange jetzt keine weiteren MKS-Fälle in Deutschland bekannt werden, wird der Impfstoff vorrätig gehalten.
RBB24-Reporterin Magdalena Dertsch informierte. Nur noch 33 Tage bis zur Bundestagswahl. Auch in Berlin und Brandenburg müssen sich die Helfer der Parteien beeilen. Plakate aufhängen, Flyer verteilen, an Haustüren klingeln. Leider ist das nicht mehr immer ungefährlich. Erst am Wochenende hat es Übergriffe gegeben, einen davon in Friedrichshain. Betroffen dort ein Wahlhelfer der AfD. Auch Aktivisten der Partei Die Linke machen in Friedrichshain schlechte Erfahrungen, obwohl sie die Gegend als ihre politische Heimat ansehen. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war mit ihnen unterwegs.
Pascal Meiser steckt sich zwei Stapel Flyer in die Jackentaschen. Der eine enthält das Wahlprogramm der Linken, der andere zeigt das Porträt des 50-Jährigen, der in Friedrichshain für den Bundestag kandidiert. Heute will Meiser mit drei Helferinnen Flyer stecken in die Briefkästen des Comenius-Kiezes. Feindseligkeit schlägt ihnen hier im Wahlkampf selten entgegen, so Meiser, aber Übergriffe kenne auch die Linke.
Es gab ja außerhalb des Wahlkampfs im Sommer letzten Jahres, selbst in Friedrichshain, einen Übergriff von Nazis auf junge Vertreterinnen und Vertreter unserer Partei, die auf dem Weg waren zu einer Anti-Nazi-Demo. Also das ist nichts, was irgendwo nur im fernen Osten stattfindet, sondern das ist was, was auch hier in Berlin leider zu beobachten ist. Und insofern sind wir da auch in Berlin natürlich immer sehr wachsam.
Die Berliner Landesverbände aller sieben im Bundestag vertretenen Parteien äußern sich zu Übergriffen auf ihre Wahlkampfhelfenden ähnlich. Vandalismus gegen Plakate oder Bürgerbüros kennen sie alle. Angriffe auf Personen seien zum Glück eine seltene Ausnahme. 6 solcher Zwischenfälle zählt die Berliner Polizei im laufenden Wahlkampf. 4 gegen die Grünen, je einen gegen AfD und SPD. Für Pascal Meisers Wahlkampfhelferin Nicole durchaus ein Thema.
Das kostet halt total viel Überwindung. Deswegen habe ich auch beim letzten Mal, bin ich so 2-3 Mal so mitgekommen. Aber nur weil noch andere, die ich kannte, halt irgendwie dabei waren. Das fand ich ganz angenehm, dass man da nicht so komplett alleine steht. Dieses Jahr haben wir dann gesagt, okay, jetzt muss was passieren. Jetzt muss man sich vielleicht auch selber überwinden.
Viele Parteien sensibilisieren ihre Wahlkampfhelfenden für die Gefahren. Die Tipps klingen immer ähnlich. Niemals allein losziehen, schon gar nicht, wenn nachts plakatiert wird. Und auch an Wahlkampfständen und beim Gespräch an der Haustür sollten immer 1-2 Mitstreitende in der Nähe sein. Für Nicoles Kollegin Franziska gibt es durchaus Grenzen beim Einsatz für den Wahlkampf.
Ich würde, glaube ich, in manchen Bezirken, wo jetzt bekannt ist, dass die AfD da sehr stark ist, würde ich nachts nicht plakatieren gehen zum Beispiel und auch nie sozusagen alleine, sondern immer bestimmt zu dritt und mich dann auch vorher mit den Genossinnen, mit denen man dann zusammen ist, sich kurz absprechen. Okay, was ist, wenn irgendeine brenzlige Situation ist, wie reagieren wir dann?
Trotz Pöbeleien und trotz gelegentlicher Übergriffe, die Motivation sei ungebrochen, so die Parteien. Viele von ihnen hatten gerade in den vergangenen Monaten einen deutlichen Zuwachs an neuen Mitgliedern. Die wollten sich nun gern engagieren, heißt es, auch im Wahlkampf.
Oda Tischewski über Gefahren im Bundestagswahlkampf. 33 Tage also bis zur Parlamentswahl, nur 6 Tage bis zur Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow, Kreis Potsdam-Mittelmark. Die Nachfolge von Michael Grubert muss geregelt werden. Der Sozialdemokrat war 16 Jahre im Amt, jetzt tritt er ab. Lange war die Gemeinde eine der wohlhabendsten Brandenburgs, aber mit dem Weggang eines großen Unternehmens fehlen Millionen im Haushalt. RBB24-Reporterin Jacqueline Pivon hat die Kandidaten von SPD, CDU und Grünen gefragt, wie sie das Finanzproblem von Kleinmachnow in den Griff bekommen wollen.
Damit wieder mehr Geld in die Kassen kommt, hat das Thema Wirtschaft bei allen drei Kandidaten eine hohe Priorität. Sie alle wollen den Kontakt zu bestehenden Unternehmen im Europapark Kleinmachnow verbessern und neue Unternehmen, auch Startups, anwerben. SPD-Kandidat Markus Schmidt verspricht eine bessere Anbindung des Gewerbegebiets an den ÖPNV und sieht außerdem ein Dauerthema auf seiner Prioritätenliste.
Die Wildschweine, dieses Thema müssen wir angehen. Und es gehört natürlich die Digitalisierung der Verwaltung dazu. Ich möchte Prozesse halt viel, viel schneller erledigt wissen, damit auch halt die Bürgerinnen und Bürger halt zu Hause diese Sachen schon bereits erlesen können.
Grünen-Kandidatin Alexandra Pichel will im Rathaus eine Stelle für Wirtschaftsförderung etablieren und darüber hinaus die Gemeinde digitaler und familienfreundlicher machen.
Wir haben schon ein gutes Betreuungsangebot, aber es ist doch noch Luft nach oben, das wirklich hier familienfreundlicher zu machen. Wir werden den Familienbegriff im Hinblick auf Senioren besonders definieren müssen und auch da die Situation von Senioren in den Blick nehmen müssen.
Bodo Krause von der CDU will einen besseren Kontakt zu den ansässigen Unternehmen pflegen und die Verwaltung insgesamt modernisieren.
Und ich glaube, da liegen Potenziale brach, die man heben kann, wenn man moderne Führungsstrukturen, einen partizipativen Führungsstil dort einführt. Und glaube, dass wir damit nochmal Effizienzen auch in der Verwaltung heben können, die Kleinmachnow sehr gut tun werden.
Wer auch immer nach der Wahl am 26. Januar ins Rathaus einzieht, steht in jedem Fall vor großen Herausforderungen.
Jacqueline Pivens, Kleinmachnow vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.